der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Etornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Klein-Resing. Endlich beginnt die zweite Liga wieder. Rückrundenauftakt an diesem Wochenende. Die Bundesliga hat ja schon mit 3 Spieltagen super vorgelegt. Jetzt also auch Liga Nummer 2 wieder da und direkt auch mit super vielen Treffern wieder da gewesen. Die Top-Mannschaften ganz oben konnten alle nicht gewinnen. Die Top 7, keiner von denen hat gewonnen. Jetzt ist Kaiserslautern oben rangerückt. Kiel konnte 3 Punkte einfahren, sind also auch näher dran. Also wie so eine Ziehharmonika zieht sich die ganze Tabelle weiter zusammen. Es scheint wirklich kein Mittelfeld zu geben. Und Aufstiegskandidaten können innerhalb von 3 Wochen plötzlich auch zu Abstiegskandidaten werden, weil auch unten ordentlich gepunktet wird. Dresden gewinnt im Duell der beiden Schlusslichter gegen die Spielvereinigung. Greuther Fürth, Magdeburg holt weiter Punkte. Düsseldorf schlägt Arminia Bielefeld sogar. Und der KSC, der so ein bisschen im Mittelfeld rumgurkte und noch Negativtrend hatte, wo ich ja in meiner Hinrundenanalyse auch davor gewarnt habe, dass sie eventuell sogar noch unten reinrutschen konnten, gewinnen plötzlich bei Preußen Münster wieder, holen ganz wichtige 3 Punkte und nehmen damit auch so ein bisschen Wind aus meinen Aussagen. Aber wie gesagt, an sowas muss ich mich ja auch messen lassen. Natürlich, bevor wir richtig in den Spieltag reinstarten, nochmal beste Genesungswünsche an Calvin Brackelmann, Innenverteidiger des SC Paderborn, ist beim Zweikampf in Kiel unglücklich auf das Genick gefallen, war auch kurz bewusstlos, soll jetzt aber laut Medienberichten schon wieder ansprechbar sein, auch schon das Uniklinikum Kiel verlassen haben, aber natürlich wird er jetzt erstmal ausfallen und deshalb natürlich die besten Genesungswünsche an ihn, dass er möglichst schnell auch wieder auf dem Platz stehen kann und weiterhin auch keine großen Schmerzen hat. Aber genug gesprochen, starten wir rein in den Spieltag. Ganz viel Spaß also mit der neuen Folge von Etornetz.
Die große Tornetz-Tipp-Analyse mit eurem Top-Tipper-Tornetzer Jan Klein-Resing.
Kommen wir als nächstes zum kritischsten Teil dieses Podcasts. Meine Tipp-Analyse. Wie immer habe ich meine Tipps auf Instagram, TikTok, YouTube, Twitter veröffentlicht. Und da kommen natürlich dann auch wieder Reaktionen. Natürlich gerade Fans von den Vereinen, die ich dann vielleicht mal nicht als Sieger tippe, sind dann immer ein bisschen angepisst, will ich es mal auf gut Deutsch sagen. Angefasst, emotional angefasst. Und deshalb natürlich schäme ich mich dann auch ab und zu selber, lobe mich aber im gleichen Atemzug auch, wenn es dann halt auch gerechtfertigt ist. Und in diesem Spieltag habe ich einige gute Tipps abgegeben. Fangen wir an. Braunschweig gegen Magdeburg habe ich auf einen Magdeburger 2-1-Sieg getippt. Und was passiert? Haben sogar 3-0 gewonnen, also sogar noch besser performt, als ich es gedacht habe. Für mich Magdeburg unter Patrick Sander auf einem richtigen aufsteigenden Ast. Und deshalb war für mich klar, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Dann Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld habe ich 1-1 getippt. Am Ende gewinnt die Fortuna es sogar mit einem 1-0. Es war eine sehr enge Partie, aber ich würde sagen, kein unverdienter Sieg für die Rheinländer. Dann am Samstag Preußen-Münster gegen den KSC. Habe ich gedacht, ja, Preußen-Münster wieder back to the roots. Schönes Kombinationsspiel im 4-4-2-System von Alexander Ende gegen den KSC, der so ein bisschen im Negativstrudel ist. Habe ich gedacht, okay, es wird auf jeden Fall eine sehr torreiche Partie. Am Ende stand es lange 0-0. Am Ende macht Marvin Wanicek mit 2 Standardsituationen den Unterschied und damit für mich 0 Punkte. Aber Nürnberg gegen Elversberg habe ich mutig 2-0 für Nürnberg getippt, obwohl Elversberg ja auf Rang 2 in der Tabelle stand. Aber der Nürnberger und dem Gustav Klose 3-2 gewonnen gegen Elversberg, die natürlich den riesigen Verlusten von Ebno Talib auch erstmal wieder auffangen müssen. Da ändert sich auch ein bisschen die Spielweise jetzt mit dem neuen Stürmer Mokwa. Braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber für mich heißt es, die nächsten 3 Punkte, weil ich ja sogar, 2 Punkte, weil ich ja die richtige Tendenz habe. Dann Dresden gegen Fürth, Abstiegsschlager. Nachdem ich die Transfers von Dynamo Dresden gesehen habe unter dem neuen Geschäftsführer Sport Sören Gonter, wusste ich, die werden auf jeden Fall in der Rückrunde ein paar mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Und gerade im direkten Duell gegen Fürth, wo es ja dann wirklich darum ging, die rote Laterne abzugeben, gute Leistung gezeigt. Deswegen habe ich ja auch vorhin ein 1-0 getippt. Am Ende wird es sogar ein 2-0 für Dynamo Dresden. Und bedeutet natürlich auch, Dresden, Euphorie führt, da ist jetzt wieder Trauer angesagt. Samstagabendspiel, Hertha BSC Berlin gegen Schalke 04. Und da habe ich wirklich gedacht, ja, Hertha BSC Berlin werden direkt ein Statement setzen, weil sie auch in der Rückrunde nochmal die oberen Plätze angreifen wollen. Und was ist da besser, als gegen den aktuellen Tabellenführer und Herbstmeister zu gewinnen? Wäre auch so gekommen, aber auf Schalker Seiten ein Loris Karius in brutaler Form, der die Angriffe der Tana stark abgewehrt hat. Deshalb 0-0 bedeutet für mich auch keine Punkte. Und Sonntag dann noch 3 Partien. Zum einen VfL Bochum gegen Darmstadt 98. Habe ich gedacht, ja, die Bochumer, ähnlich wie Hertha BSC Berlin, könnten eine Aufholjagd starten. Hatten auch einen guten Lauf vor der Winterpause mit Uwe Rösler, ein Trainer, der die Mannschaft erreicht. Und Darmstadt, da wusste ich noch nicht ganz, bleiben die oben drin oder rutschen die vielleicht noch ein bisschen ab. Deswegen habe ich auf den Bochumer Sieg getippt. Am Ende war es ein sehr launiges Spiel. 3-3 Endstand bedeutet auch für mich 0 Punkte. Dann Kaiserslautern gegen Hannover 96. Für mich 2 Teams, die in diesem Spiel auf einem Level sind. Lautern auf dem heimischen Betzenberg. Natürlich, das gibt nochmal einen extra Push und Hannover 96 für mich ein Team, was mit einer der Aufstiegsfavoriten vor der Saison war und es jetzt auch in der Hinrunde bestätigt hat, auch wenn es zwischenzeitlich eine kleine Ergebnisdelle gab. Deshalb war es für mich so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Wäre es auch gewesen, aber Taibi bei Hannover 96 ja, holt sich eine unnötige gelb-rote Karte ab und in dieser Überzahlsituation hat Lautern es dann gut gemacht. Und haben dann 96 den Stecker gezogen. Am Ende haben verdient mit 3-1 gewonnen. Und letzte Partie, Holstein Kiel gegen SC Paderborn. Habe ich gedacht, ja, Kiel wird sich weiterhin im Tabellenmittelfeld einordnen und Paderborn die Aufstiegsambition unterstreichen. Und deshalb natürlich auch direkt mit einem Statement-Sieg beim Bundesliga-Absteiger starten. Ja, Pustekuchen. Kiel insgesamt gegen ja doch harmlose Paderborner die bessere Mannschaft. 2x eiskalt vor der Kiste gewesen. Und haben am Ende 2-0 gewonnen. Für mich bedeutet das natürlich auch 0 Punkte. Und wenn wir da mal zusammenzählen, 2 Punkte für den Magdeburger Sieg, 2 Punkte für Nürnberg sind 4, 2 Punkte für Dresden sind 6. Ja, 6 Punkte geholt aus 9 Spielen, also 6 von 36 möglichen Punkten. Nicht so berauschend, fühlte sich aber für mich emotional dann doch besser an. Ihr merkt schon, also ihr hört einen absoluten Profi-Podcast, 1/6 der Punkte geholt. So kann es doch weitergehen. Freitagabend, Flutlichtspiel, Fortuna Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld, hört sich richtig geil an, ist aber Zweitliga-Abstiegskampf. Ja, die Fortuna unter Markus Anfang, es läuft noch nicht so ganz, auch bei Arminia Bielefeld nach gutem Saisonstart hat man sich jetzt so ein bisschen im Tabellenkeller eingenordet. Auf beiden Mannschaften lastete Druck natürlich. Bei Düsseldorf noch mehr, haben sie mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet, wollten ja oben im Aufstiegskampf mitmischen. dann erst Trainer, dann ins Jugendwerk, kurz vor Weihnachten Klaus Allofs und Weber als Geschäftsführer Sport, respektive Sportdirektor, jetzt also Anfang einer Seitenlinie, und Sven Mislintat, der starke Mann im sportlichen Bereich. Alles neu bei der Fortuna. Sie haben jetzt natürlich im Winter nochmal nachjustiert, haben Tanaka für die 6 geholt, nicht Ao Tanaka, sondern einen anderen Tanaka aus Japan. Und dazu den Stürmer von Curaçao, Paulina, der von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund kam. Mislintat hat als ehemaliger Dortmunder Scout natürlich mit hervorragenden Connections dahin. Paulina noch nicht mit dabei, aber Tanaka direkt auf der 6 gesetzt. Und der hat direkt auch einen riesen Impact gehabt. Da hat man gemerkt, so eine Holding Six, wie es ja im modernen Fußball mittlerweile heißt, enorm wichtig. Tanaka sehr laufstark, zweikampfstark, hat vor der Abwehr alles abgeräumt und damit auch den Vorderleuten mehr Raum für offensive Entfaltungsmöglichkeiten gegeben, zumindest in der Theorie mit Muslija Ioa, zwei bockstarke und auch offensiv starke Außen Verteidiger respektive Schienenspieler auf den Platz gebracht. Muslija ja eher sowas wie linker Flügelspieler oder Zehner. Aber auf der linken Schiene hat er auch damals beim SC Paderborn schon mal gespielt. Kann das also. Ist wie gesagt auch immer wieder in die Mitte reingerückt. Hat so dann für Überzahl gesorgt. Ioa oft auch sehr weit nach oben auf seiner rechten Seite geschoben. Hat teilweise auch als rechter Stürmer agiert. Und Muslija und auch Ioa hatten beide die Aufgabe, Cedric Gait, den Mittelstürmer, in Szene zu setzen. Einer der Lichtblicke im Sommer gewesen, der Schweizer Mittelstürmer, macht das sehr gut. Wie gesagt, in der Box sehr kopfballstark, Stürmer alter Schule, also auch mit dem Rücken zum Tor, hat er einfach diesen Instinkt, weiß, er muss sich einmal aufdrehen und weiß direkt auch, wo das Tor ist. Enorm wichtiger Mann, hat ja auch jetzt in diesem Spiel gegen Bielefeld den einzigen Treffer kurz vor Schluss erzielt, per Kopf den Siegtreffer. Ganz wichtig für Fortuna Düsseldorf und für Markus Anfang. Sah spielerisch zwischenzeitlich auch wieder etwas besser aus. Rasmussen, die Leihgabe von Ajax Amsterdam, der Däne, hat sowas wie auf einer Zehnerposition zusammen mit Suso, dem Eigengewächs, gespielt. Unglaublich aktiv gewesen. Und ja, technisch enorm stark. Also hat oft auch mit Muslija im Doppelpack auf der linken Seite viele Kombinationen sich erspielt, viele Kombinationen durchgeführt. Wie gesagt, einer mit einer engen Ballführung, der super viel Spaß macht. Hat mich gewundert, dass er in den Runden nicht so oft gespielt hat. Aber hat jetzt nochmal unterstrichen, dass er für das Fortuna-Offensivspiel meiner Meinung nach unersetzlich ist, weil er halt aus schwierigen Situationen doch nochmal etwas Spezielles kreieren kann, wenn der Gegner dicht gestaffelt ist, trotzdem irgendwie nochmal diese Lücke findet oder diese eine Seitenverlagerung spielt, die dann eine Offensivaktion zur Folge hat. Und Düsseldorf, wie gesagt, haben es gegen einen insgesamt auch schwaches Arminia Bielefeld gut gemacht, solide gemacht, aber natürlich lange 0-0. Und da ist der Druck natürlich auch auf die Fortuna von Seiten der Fans groß. Umso wichtiger, dass sie da doch einmal Mittelstürmer Cedric Itten finden konnten. Ja, und auf Bielefelder Seiten, wie gesagt, das Hinspiel ja noch deutlich mit 5 Treffern gewonnen. Ja, die Aufstiegs-Euphorie und Pokalfinal-Euphorie ist jetzt so ein bisschen weg. Trotzdem, in Ansätzen fand ich es okay, so will ich es jetzt mal sagen. Haben ja auch so ein bisschen von ihrer Viererkette auf Fünferkette mittlerweile umgestellt. Also damit auch eine Offensivoption meiner Meinung nach weniger auf dem Platz, auch wenn es natürlich taktisch immer wieder verschieben kannst. Da fehlt mir mittlerweile auch nach vorne hin dieser Mut, den sie am Anfang noch so ausgezeichnet hat, dieses rotzfreche, frühe Pressing nach vorne agieren. Klar, auch mal mit dem Risiko, dass man sich das ein oder andere Gegentor mehr fängt, aber offensiv dann auch die Chance hat, Treffer zu erzielen. Das ist so ein bisschen weg, haben sich so ein bisschen jetzt auch an den Abstiegskampf angepasst, stehen defensiver, abwartender. Und das, obwohl sie ja mit einem Melvin Korbus auf der Achterposition, mit einem Marius Wörl im Offensivmittelfeld und jetzt auch mit der anderen Hannoveraner Leihgabe Yannick Rochelt, ebenfalls fürs offensive Mittelfeld, enorme Kreativität besitzen mit Grodowski und jetzt auch Tilalovic, der von Nürnberg ausgeliehen ist. Mittelstürmer, die in Liga 2 schon getroffen haben. So, und dieses, ja, Offensivspiel, dieses Offensivkonzept ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen. Und das muss in den kommenden Wochen besser werden, weil das ist meiner Meinung nach der Schlüssel für Bielefeld. Dieses rotzfreche Spielen, das passt zu ihnen. Frühpressen, schnelle Bälle in die Spitze. Sie haben ja, wie gesagt, mit Grodowski, mit Momolu super schnelle Spieler, können dann also auch mal, ja, Risikobälle in die Tiefe spielen, die dann diese beiden Mittelstürmer erlaufen können. Aber so wird es schwierig. Und für Düsseldorf, ich kann es nur nochmal betonen, ein ganz wichtiger Dreier im Abstiegskampf. Für mich war es ein Mannschaftssieg und weniger ein Trainersieg, weil aufgrund der individuellen Qualität hat Düsseldorf es gemacht. Ich habe da wenige, ja, einstündige Spielzüge gesehen. Nichtsdestotrotz freut es mich für die Fortuna, weil der Verein gehört mindestens in die zweite Liga. Weil das ist natürlich schon fantechnisch und traditionstechnisch eher einer der besseren Vereine in Deutschland. Freitagabend, Abstiegskampf, Eintracht Braunschweig gegen den ersten FC Magdeburg. Klingt geil, war auch geil, weil vor allen Dingen Magdeburg unter Patrick Sander endlich wieder diesen erfrischenden Offensivfußball spielt, wie sie ihn schon unter Christian Titz praktiziert haben. Haben super, ja, clean auch gespielt, so will ich es mal sagen. Also viele gute Passstaffetten in ihrem Spiel drin gehabt. Ganz wichtig auch, wie gesagt, es war kein toter Ballbesitz, sondern alles hatte einen Plan. Man hat sich Braunschweig zurechtgelegt, um dann im entscheidenden Moment, vor allen Dingen dann über Barış-Artig, anzugreifen, der dann im 16er auch allein schon durch seine Technik, durch seine enge Ballführung für Gefahr sorgt, auch mal einem Gegenspieler vorbeikommt, mal einen Foul-Elfmeter provoziert oder zumindest einen Eckball rausholt. So. Und Braunschweig, die sind ja so ein bisschen wieder in einem kleinen Umbruch, weil Christian Conte, der Top-Torjäger, ist zum 1. FC Heidenheim gewechselt im Winter. Dafür hat man als Ersatz jetzt Farideh Alidou vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Ähnlicher Spielertyp auch. Zweiter Spieler, schnell, ist vielleicht nicht der allergrößte Dribbler, aber wie gesagt, mit einem enormen Speed ausgestattet. Was bei ihm, ähnlich wie es damals auch bei Christian Conte, als er ankam, der Fall ist, also die Chancenverwertung ist jetzt noch nicht so gut bei ihm. Also auch da ist wieder die Entwicklung gefragt, wie, ja, schnell kann Alidou sich an das Spielsystem von Heiner Backhaus anpassen und natürlich auch mit seinen Mitspielern, allen voran, ja, seinem kongenialen Sturmpartner Erendim Yadimchi, harmonieren. Hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. Braunschweig stand anfangs defensiv auch wieder sehr gut, aber anders als ja gerade zum Ende der Hinrunde hin, hat dann ein Abnehmer vorne gefehlt. Ja, Dimchi oft auf sich allein gestellt, weil Alidou noch nicht die passenden Laufwege hatte. Das konnte Magdeburg dann auch clever klären, die ja mittlerweile auch wieder, ja, mit einer Viererkette spielen, also im 4-3-3-System, offensiv, mutig. Vor allen Dingen die Achter mit Falco Michel und Laurin Ulrich sollen dann aus der Tiefe heraus die schnellen Angreifer Zukowski, Pesch und Attic einsetzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Die Balance im Spiel passt endlich. Also trotz dessen, dass man ja eher auf das offensivere 4-3 statt dem 3-4-3 oder 3-5-2-System umgestellt hat, klappt es super. Die eigentlichen früheren äußeren Mittelfeldspieler, Nollenberger und Hercher, mittlerweile ja auch defensiv so stark, dass sie als Links- bzw. Rechtsverteidiger agieren können und dadurch, dass auch nur noch zwei Innenverteidiger auf dem Platz stehen, ist auch immer ein richtig guter Innenverteidiger auf der Bank, den man oder den Patrick Sander nachschießen kann. In diesem Fall war es dann Hugonet, der es nicht in die Startelf geschafft hat, der dann zum Schluss zur Absicherung noch eingewechselt wurde. Das zeigt für mich auch, okay, der Kader bekommt durch diese Systemumstellung plötzlich eine ganz andere Breite. Und die Neuzugänge im Sommer, wie ein Pesch, wie ein Laurin Ulrich, haben sich jetzt an das Spielsystem auch gewöhnt, angepasst, sind angekommen und können endlich auch ihr großes Talent, was in beiden zweifellos schlummert, auf den Platz bringen. Also momentan ist einfach auch so eine gewisse Euphorie bei Magdeburg zu finden, liegt auch daran, dass sie jetzt im Abschluss dieses Glück haben, die Chancenverwertung deutlich besser geworden ist und sie Mittelstürmer haben, die treffen und dadurch ja auch die Lücke von Martin Kaas, der kurz vor Transferende im Sommer zum FC St. Pauli gewechselt ist, schließen können. In diesem Fall ja Zukowski und Bräunig, beide treffen erneut, Zukowski als Startspieler, Bräunig dann als Einwechselspieler, der in der Schlussphase reingekommen ist. Und das ist halt auch der Schlüssel. Joker, wenn die Joker stechen, wenn Patrick Sand noch ein gutes Händchen bei der Einwechslung hat, also dann auch mal spät im Spiel so ein bisschen die Dynamik auch im eigenen Matchplan verändern kann, ist das ein gutes Zeichen, ist es positiv. Und für mich traue ich Magdeburg auch zu, noch zu klettern. Für ganz oben wird es nicht reichen. Aber mit dieser Leistung, mit dieser Leidenschaft ist der Klassenerhalt drin. Und Braunschweig für dieses direkt zum Rückrundstart natürlich wieder einen Rückschlag. Aber in der Hinrunde haben sie bereits bewiesen, sie können mit solchen Rückschlägen umgehen und sich dann auch zu 3 Punkten erstmal fighten. Und wenn sie dann selbst noch in so einen kleinen Lauf kommen, dann sieht es auch spielerisch wieder besser aus. Wenn Farid Alidou schnell in diese Conte-Rolle reinkommt und sich mit seinen Mitspielern besser versteht auf dem Platz, bin ich mir sehr sicher, dass bei ihnen auch im Abstiegskampf noch einiges gehen wird und sie eventuell den Klassenerhalt am Ende dann feiern können.
Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs.
Am Samstag hat der 1. FC Nürnberg die SV Elversberg empfangen, also den Tabellenzweiten. Und bei Nürnberg hat man gerade zum Ende der Runde gemerkt, diese späten Transfers, so langsam greift es einfach. Jetzt ist Diop, der zentrale Mittelfeldspieler, plötzlich zurückbeordert worden. So ein kleines Vakuum gewesen. Und auch auf der Mittelposition wird ja immer noch über einen Leierbruch von Leverkusen-Stürmer Artem Stepanov gesprochen. Der 19-Jährige wird da so ein bisschen auch mit Erling Haaland verglichen. Kommt gar nicht so richtig zum Zug. Stand jetzt auch nicht im Kader. Dafür war ein ganz anderer junger Mann im Fokus, nämlich Piet Skobel, 20-jähriges Talent vom 1. FC Nürnberg, spielt eigentlich bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern, kam im vergangenen Jahr vom schönen Eimsbütteler TV, ist halt auch in Pinneberg, Niedersachsen oder Hamburg, Schleswig-Holstein geboren, das weiß ich gerade nicht so genau. Und in der Regionalliga Bayern diese Saison in 17 Spielen 11 Hütten erzielt, mit 20 Jahren natürlich auch in einem richtig guten Alter, hat von Miroslav Klose die Chance bekommen, sich als Starter, als offensiver Mittelstürmer sich zu präsentieren und 2 Hütten gemacht, maßgeblich am 3:2 Sieg der Nürnberger gegen Elversberg beteiligt gewesen, Top 1 schon, also besser geht's nicht. Und er ist für mich das, was man sich von Artem Stepanov erhofft hat, nämlich jung, talentiert, aber auch eine sofortige Verstärkung. Wurde auch des Öfteren gesucht von seinen Mitspielern. Manchmal ist es ja bei Jugendspielern so, dass sie so ein bisschen noch, ja, missachtet werden während des Spiels, weil noch nicht so das größte Vertrauen vielleicht in ihn da ist. Aber bei Pete Skobel, ganz anderer Schlag, wurde direkt gesucht, auch das öftere Mal in die Tiefe geschickt, weil er doch ein gewisses Tempo mitbringt. Ein super kompletter Spieler. Und Nürnberg, muss man ihm noch ein Kompliment machen, standen defensiv super solide. Vor allen Dingen Makiev vor der Abwehrkette hat alles weggeräumt, was von Eversberg an Angriffsbemühungen kam. Und selbst hat man dann über einen Soma Justwan mit viel Tempo über die Außen Angriffe gefahren. Mit Lubach, Becker, Justwan, wie gesagt, sind das sind drei Spieler, die für die Kreativität im Spiel unerlässlich sind. Haben alle eine super Technik, ein super Auge und bedienen auch heute unterschiedliche Profile. Lubach für mich so ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der im eigenen 16er zu finden ist, aber auch im gegnerischen 16er. Finn Ulle Becker, so ein bisschen zentraler Mittelfeldspieler, so ein tiefer Spielmacher. Und Julian Justwan, das ist einer, den suchst du vor der gegnerischen Abwehrkette und der findet dann halt auch im engen Gewühl diese Lücken und ist selbst auch im Abschluss sehr stark. Wie gesagt, drei unterschiedliche Profile, die perfekt vereint sind in diesem 4-3-System von Miroslav Klose und Nürnberg. Super gemacht. Man merkt, die sind jetzt auch mittlerweile eingespielter. Werden dadurch auch mutiger. Berkel jemals wieder mehr Offensivaktionen gehabt. Zwei Torvorlagen, der linke Verteidiger. War ja vergangene Saison auch schon ein guter Scorer. Hat vor allem viele Vorlagen gegeben. Und jetzt kann er es halt auch durch diese Sicherheit, die im Nürnberger Spiel geherrscht hat, wieder mehr ausleben. Rückt dadurch auch mehr in den Fokus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verlierer. Die SV Elversberg haben im Winter mit Unicep unterliebt, den Top-Torjäger der zweiten Liga an Eintracht Frankfurt verloren, brauchten Ersatz, sind wieder kreativ geworden, haben Mokwa von der TSG Hoffenheim verpflichtet, der zusammen ja schon mit Vincent Wagner in der Regionalliga Südwest bei Hoffenheim 2 gearbeitet, sind zusammen aufgestiegen. Und Mokwa hat auch in dieser Drittligasaison schon zu überzeugen gewusst, wie viele bei der zweiten Mannschaft der TSG. Und hat jetzt auch direkt das Startelf-Mandat bekommen, also sollte 1:1 Ebno Talib ersetzen. Hat aber nicht ganz so funktioniert, weil er eher noch so ein bisschen ein wuchtigerer Stürmer ist. Ebno Talib auch eher noch so ein bisschen beweglicher. Dadurch hat sich auch die Statik im Spiel der SVE verändert. Müssen natürlich jetzt andere Laufwege anbieten. Die Mittelfeldspieler müssen vielleicht jetzt noch mehr laufen und die Läufe, die Ebno Talib gemacht hat, jetzt selber machen. Dafür, wie gesagt, wenn du Mokwa mit Flanken fütterst, ihn auch mal in die Tiefe schickst, hast du trotzdem einen sehr talentierten Mittelstürmer, der aber noch den Feinschliff braucht. Und das ist auch mit eingepreist bei Elversberg. Die wissen, wir verlieren unser bestes Spiel auch mal im Winter, müssen dann kreative Lösungen finden. Und bis diese Spieler dann halt auch mal das Spielsystem und auch das Umfeld SV Elversberg verstanden haben, braucht es ein bisschen. Und deshalb sind sie auch noch so ein bisschen defensiver mit ihren Zielformulierungen, obwohl sie ja auf Rang 2 die Hinrunde beendet haben. Aber in diesem Spiel, trotz dessen, dass sie ja zwei Treffer auch selbst erzielt haben und sogar in Führung gegangen sind durch Zimmerschied kurz vor der Halbzeit, braucht es halt noch wieder, bis dann diese Selbstverständlichkeit im Nürnberger Spiel wieder gegeben ist. Und deshalb, wie gesagt, Nürnberg hat es gut gemacht, haben die Chancen, die sich ihnen geboten haben, genutzt. Und die Spieler, wie jetzt halt nennen, Lubach und Justwan, haben halt auch ihre gute Form über die Winterpause konservieren können. Direkt auf dem Platz auch alles gezeigt. Bei Elversberg, die brauchen, glaube ich, noch eine Woche, bis sie wieder vollkommen im Liga-Alltag da sind. Und dort arbeitet man ja sowieso ruhig. Und auch in Nürnberg mittlerweile ist es doch ruhiger geworden. Miroslav Klose hat, wie gesagt, diese Mannschaft stabilisiert. Macht für mich aus den Gegebenheiten einen guten Job, super Job. Ist ja auch nicht mehr so gegeben, dass große Spieler auch gute Trainer werden, aber bei ihm, er leistet, wie gesagt, solide Arbeit, entwickelt sich dann halt auch selber als Trainer parallel zur Mannschaft mit. Und Nürnberg ist für mich wie immer ein spannendes Projekt, eine spannende Mannschaft, spielen ordentlichen Ball, sind jetzt auch in der Tabelle auf Rang 8, also auch in der oberen Tabellenhälfte. Und wer weiß, wie gesagt, wenn die oben wie an diesem Spieltag weiterhin schwächeln und Nürnberg dann da ist, kann es vielleicht eventuell nochmal Richtung Aufstiegskampf gehen. Samstagmittag, Preußenstadion, der SCP spielt gegen den Karlsruher SC. Super spannend, beide ja mit einem offensiven Ansatz in der Saison. Und gerade der SC Preußen Münster unter Alexander Ende mit einem berauschenden Fußball in dem 4-4-2-System, wo ja die Abstände zwischen einzelnen Spielern möglichst gering sein soll, viele Ballstaffetten, und desto weiter es dann Richtung gegnerischen 16er geht, desto wilder soll es dann werden. Vor allen Dingen dann ganz vorne hat er diesmal sich dann auch für zwei eher schwimmende Mittelstürmer entschieden mit Oliver Battista Meyer und Amenido, die viel die Tiefe attackieren sollen. Vor allen Dingen dann auch durch die ja, kreativen Spieler wie Buschama, Hendrix und Sertemir geschickt werden, die es immer im Fuß haben, aus dem Stand heraus punktgenaue Bälle hinter die gegnerische Abwehrkette zu spielen. Und Preußen Münster, die haben gegen den KSC, die aus den vergangenen 6 Partien, meine ich, nur einen Punkt davor geholt haben, einen super Start gehabt. Von Anfang an den KSC unter Druck gesetzt, die im 4-4-2-System ebenfalls gespielt haben, also auch so ein bisschen versucht haben, 1-gegen-1 Duelle auf dem Platz zu führen. Das hat gar nicht funktioniert. Preußen Münster direkt griffig gewesen auf der 6 mit Benger. Für mich den überragenden Mann in diesem Spiel gehabt, hat viele Bälle früh erobert und dann wie so eine Art Quarterback schnell den Ball über die gegnerische Pressinglinie gespielt in die gefährliche Zone. Gerade auch in der Anfangsphase war Preußen Münster super gefährlich. 13.05 Minute hat dann ja Sertip einen guten Abschluss gehabt, der dann von Hendricks Rücken fast ins KSC-Tor gegangen wäre. Kurze Zeit später sehte mir dann nochmal mit einem Abschluss. Also der gefällt mir auch super gut. Wurde ja damals von Bayer Leverkusen ausgebildet. Kam da nicht richtig zum Zug. Und über Umwege jetzt als Zehner bei Preußen Münster unter Alexander Ende zeigt er einfach, wie viel Spielwitz er auch mitbringt, traut sich viel, bekommt auch die Freiheiten, weiß, er darf sich auch mal Fehler leisten unter Alexander Ende. Und das macht ihn für mich halt so gefährlich, weil er dann halt auch diese unberechenbaren Aktionen in seinem Spiel mit drin hat, sich einfach auch mal traut, auch vielleicht auch mal aus der Position zu schießen, die vielleicht dann nicht ganz so erfolgsversprechend sein könnten auf den ersten Blick. Aber wie gesagt, das macht Preußen Münster auch aus. Vergangene Saison ja sehr defensiv gespielt, ja, Außenseiterfußball, sich in die Punkte ermauern, erkämpfen. Und jetzt der spielerische Ansatz, klar, geht ja auch mal schief, weil es auch risikoreich ist. Die letzte Kette steht auch sehr hoch, damit man halt diese engen Abstände zwischen den einzelnen Linien auch hat und dadurch dann halt auch, wie gesagt, gute Passstaffetten zu produzieren. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir Preußen Münster anschaue, dann macht es mir immer Spaß. Wie gesagt, auch mit Oliver Battista Meyer, einer meiner Lieblingsspieler überhaupt in der zweiten Liga, ist dort tätig. Mittlerweile ja auch fest als zweite Spitze drin. Ist halt, ja, Deutsch-Brasilianer. Du merkst halt auch so ein bisschen diesen, ja, diese Spielfreude ihm an, so dieses auch, ja, so ein bisschen schlitzohrige, mal was zu machen, womit der Gegenspieler dann auch nicht rechnet. Und alles in allem hätte Preußen Münster 1-0 mindestens in Führung gehen müssen zur Halbzeit. Bernat, der Keeper des KSC, mit einigen guten Paraden, gerade auch die zwei Abschlüsse von Benger, einmal aus Reihe 2, wo Bernat dann fliegen muss, den Ball mit den Fingerspitzen noch über die Latte lenkt und dann ja, kurz vor der Halbzeit nach Eckball kommt Benger am zweiten Pfosten frei zum Abschluss. Bernat macht die Ecke kurz, sodass Benger kurz auch irritiert ist und der Ball dann ans Außennetz geht. Aber auch da, also wie gesagt, zur Halbzeit hätte Preußen-Münster mindestens 2-3-0 führen müssen. Auch nach der Halbzeit enorm mutig gewesen, aggressiv gegen den Ball. Und gerade auch die Achter mit Buschama und Hendricks immer wieder im gegnerischen 16er aufgetaucht, haben die Box geflutet. So konnten dann halt auch mal Kikiskov oder Jan Unterhorst Flanken schlagen, die dann halt auch gefährlich werden können. Und zwischenzeitlich fiel ja sogar das 1-0 für Preußen-Münster, wurde allerdings aberkannt, weil ja Bernat beide Hände schon auf dem Fuß hatte und Setemir ihn dann so ein bisschen auf die Hände tritt, dadurch der Ball frei wird und Hendricks den Ball ins leere Tor dann schießen kann. Wie gesagt, eine VAR-Eingriff aberkannt, zu Recht. Also Führung wäre verdient gewesen. Aber nach dieser Szene wurde der KSC dann noch ein bisschen besser, nach gut einer Stunde. Hatten dann, wie gesagt, auch eine gute Möglichkeit vorbereitet von Schleusener. Und am Ende haben sie dann halt auch das Quäntchen Glück, was sie in den vergangenen Wochen nicht hatten, auf ihrer Seite. Weil ja Paul Jeckel als letzter Mann kurz vorm eigenen 16er Foulspiel zieht, also Foulspielt, dafür dann die rote Karte kassiert. Und sie dadurch dann die letzten 10 Minuten in Unterzahl waren. Preußen-Münster, Wanicek natürlich zentrale Position, 18, 20 Meter, perfekt für seinen starken linken Fuß, macht dann das 1-0 per Standardsituation und dann musste Preußen-Münster auch ein bisschen mehr riskieren, um zumindest sich einen verdienten Punkt zu holen. Der KSC hat es dann auch clever gemacht, gut gekontert, sind dann ja sogar noch mit 2-0 in Führung gegangen, weil Pinto Pedrosa, der rechte Verteidiger, plötzlich im 16er auftauchte, ja, gefoult wurde und Wanicek dann natürlich als erfahrener Mann, als Kapitän des KSC, eiskalt vor dem Tor gewesen, macht dann in der Nachspielzeit auch das 2-0. Am Ende, wie gesagt, wer trifft, hat recht, sagt man ja auch so oft. Deswegen drei Punkte, ganz wichtige drei Punkte für den KSC. Gerade auch für diese Gemütslage nach dem Aus von Zlatan Ibrahimovic, ganz wichtig. Und für Preußen-Münster einfach nur bitter. Sie hätten sich mindestens einen Punkt verdient gehabt, aber eigentlich sogar drei, weil so viele Chancen, wie sie hatten, gerade in Hälfte 1, da müssen sie das eigentlich ziehen. Und am Ende waren sie dann halt auch ein bisschen uncleverer, vor allem Paul Jeckel in dieser einen Aktion. Und wenn Marvin Wanicek halt dann so zwei für ihn Elfmetersituationen bekommt, macht er beide halt rein. Und am Ende muss ich aber sagen, Preußen-Münster, mit dieser Leistung werden sie nicht absteigen. Da werden sie die Punkte holen. Es macht Spaß. Und ich hoffe, dass Alexander Ende auch noch länger bei Preußen-Münster bleibt, weil wenn er Preußen in der zweiten Liga etabliert, steigen natürlich auch die TV-Gelder, mehr Einnahmen für Preußen-Münster. Dadurch können vielleicht sogar noch bessere Spieler verpflichtet werden, die vielleicht technisch noch besser sind, noch besser in das System von Ende passen, diesen Ballbesitz, Fußball, so ein bisschen auch Tiki-Taka-mäßig mit vielen Positionsrochaden. Aber wenn das besser greift, dann kann sich Preußen-Münster auch Stück für Stück nach oben arbeiten. Also ich bin auf die Zukunft gespannt. Kommen wir dann zur Partie Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am Samstagmittag. Der Tabellen 18. hat den 17. empfangen, also eigentlich ein Duell, wo viel gekämpft wird, viel Abstiegskampf ist, viele Spielunterbrechungen. Aber Dresden, die haben ein richtig geiles Heimspiel gezeigt, finde ich. Haben die Fürther komplett hinten eingeschnürt und das liegt vor allen Dingen auch an den Neuzugängen. Und da muss ich jetzt sagen, der neue Sportgeschäftsführer Sören Gonter, ja, bisher auch Sky-Experte und auch in ähnlicher Funktion bei Hessen Kassel unterwegs gewesen, hat es geschafft, zusammen mit seinem Team in der Winterpause den Kader von Dresden qualitativ nochmal deutlich zu verbessern. Ich nenne es die erste FSV Mainz 05 Infusion, nämlich in der Winterpause, wenn es schon aussichtslos scheint, als Abschiedskandidat erfahrene Jungs direkt Verstärkung holen. qualitative Spieler vielleicht auch mal zu leihen, die einen direkten Impact auf das Spiel haben und die Qualität innerhalb des Kaders erhöhen. Und das hat Sören Gonta gemacht. Man hat sich dann auch nicht von Trainer Thomas Stamm getrennt, sondern gesagt, Thomas Stamm, super Trainer, hat eine gute Spielidee, wir glauben an ihn, er braucht halt nur noch mal anderes Spielermaterial. Und dann hat man sich gedacht, okay, wo haben wir Probleme? Vor allen Dingen in der Defensive. Wir brauchen einen neuen Abwehrchef. Rufen wir mal bei Heidenheim an. Thomas Keller, Ersatz, zwar auch erst 26 Jahre alt, aber ein erfahrener Mann, hat schon viel Bundesliga- und auch Conference-League-Erfahrung sammeln dürfen. Den holen wir. Daneben haben wir halt unser Talent Julian Pauli, den wir vom 1. FC Köln ausgeliehen haben. Super Du, was brauchen wir auf rechts? Konkurrenzkampf für Konrad Faber, weil ja, der war am Ende auch in so einer Leistungsstelle, brauchen wir Konkurrenz. Wen haben wir da? Sterner. Vergangene Saison, in unserer Aufstiegssaison in der dritten Liga, hat er bei uns gespielt, gute Leistung gezeigt. Bei Hannover 96 kommt er nicht zum Zug. Also zack, rufen wir auch da mal an, leihen ihn uns aus. Fürs Mittelfeld brauchen wir noch so einen Strategen, einer, der das Spiel auch mal von hinten mit aufbaut, ein Box-to-Box-Spieler. Da hat Thomas Stamm sich erinnert, ja, mit Robert Wagner habe ich gut gearbeitet. Der hat in den vergangenen Jahren sowohl bei St. Pauli als auch bei Holstein Kiel nicht so gut funktioniert. Also rufen wir mal bei meinen Freiburger Kollegen an. Die haben gesagt, jo, den dürft ihr auch gerne leihen. Also Robert Wagner, auch der brauchte nicht viel Eingewöhnung, kennt den Spielstil von Thomas Stamm. Und für vorne, da holen wir uns noch einen Jason Cheka, so einen richtig wuseligen 1-gegen-1-Spieler. Kam ja bei Elversberg gar nicht zum Zug, hat bei Magdeburg schon bewiesen, dass das kann. Also auch ein Zweitliga-erfahrener Junge, der trotzdem noch Entwicklungspotenzial besitzt. Den holen wir uns auch, damit wir, wie gesagt, noch mehr oder noch mal besser kontern können. Überhalt dann links ein Lämmer, rechts ein Jason Cheka. Die haben ordentlich Tempo. Vincent Vermeil, der Mittelstürmer, jetzt auch schon ein bisschen länger da, kam ja kurz zu Ende der Transferperiode im Sommer, hat sich perfekt eingefunden. Also kurzes, intensives Trainingslager, schnelles Kennenlernen und die Neuzugänge haben sich direkt super eingefunden. Dazu hat man ja auch noch für Tim Schreiber einen Konkurrenten geholt mit Bethke von Energie Cottbus. Der war nach seiner Verletzung noch Nummer 2 hinter Marius Funk bei Cottbus, aber mit 22 Jahren Riesentalent. Da hat Dresden dann auch nochmal einen richtig guten Stil gemacht. Erhöht nochmal den Druck auf Schreiber, der auch nicht fehlerfrei war. Nur durch die Verletzung von Lennart Grill seinen Stammplatz wieder zurückbekommen hat. Vorerst aber Bethke als großes Talent, als Konkurrent. Erhöht nochmal den Konkurrenzdruck. Und das, auch selbst das hat gefruchtet, dadurch, dass der Kader jetzt in der Breite nochmal deutlich verstärkt wurde. Tim Schreiber im Tor, gute Leistung gezeigt, wenn was aus seinem Tor ging, hat er alles wegpariert und ja, in der Offensive, das sah einfach cool aus, wenn ein Cheka, Lämmer in die 1-gegen-1-Duelle vorne gegangen sind. Defensiv stand es super stabil, Thomas Keller und Julian Pauli, ein super Duo, standen Wien, Bollwerk und die Außenverteidiger Sterner, Rosti Pahl, immer wieder auch mit Offensivaktionen. Und natürlich symptomatisch, dass dann halt Thomas Keller nach Flanke von Rossi Pahl das 1-0 macht als Abwehrchef. Wichtig auch als Abschiedskandidat dann natürlich trotzdem, trotz einer guten Leistung, dann auch mal sich zu belohnen. In Hälfte 2 haben sie es dann auch clever gemacht. Klar, Fürth ist ein bisschen mehr gekommen, Dresden hat sich ein bisschen zurückgezogen. Aber durch die neuen Verstärkungen haben sie jetzt auch ein super Konterspiel, weil Fürth auch aufpassen muss, dass ein Cheka oder Lämmer nicht durchgehen. Und wie gesagt, Julian Pauli auch durch Nebenmann Thomas Keller nochmal stärker auch in den Zweikämpfen erobert den Ball. Ein langer Ball auf Lämmer, der dann auf Keeper Schlieg von Fürth zugeht und eiskalt trifft in kurz nach der Halbzeit, nämlich in Minute 49. Und dann war der Deckel drauf, Fürth war tot. Da lief wirklich nicht viel zusammen. Also anders als noch vor der Winterpause unter Heiko Vogel. Diesmal sehr blutleerer Auftritt, kaum Offensivaktionen. Die Abstände zwischen den Linien haben nicht gepasst. Und ja, das wirkt halt für mich wie eine stark zerrüttelte Truppe. Keine Einheit. Und das ist ganz wichtig im Abstiegskampf. Das muss Heiko Vogel jetzt in den nächsten Wochen wieder deutlich verbessert hinbekommen, weil Fürth ist jetzt Tabellen-18. galten ja lange auch als Top-Team in der zweiten Liga in den vergangenen Jahren, sind sogar zweimal in die Bundesliga aufgestiegen. Aber jetzt sind sie so nah an der dritten Liga wie schon lange nicht mehr. Und gerade natürlich so ein Abstieg würde für Fürth bedeuten, viele gute Spieler würden gehen. Die Zuschauerzahl wird in der dritten Liga wahrscheinlich nochmal runtergehen. Ist jetzt in der zweiten Liga auch schon nicht so berauschend. Ich glaube, man ist knapp fünfstellig im Schnitt. Ja, und die TV-Einnahmen natürlich auch. Also es ist schon gerade eine schwierige Situation bei der Spielvereinigung in Greuther Fürth. Wird natürlich die Frage sein, ob sie sich vielleicht sogar nochmal verstärken, vor allem im Zentralmittelfeld, nochmal so einen Kreativkopf holen, der die Angreifer, die guten Angreifer wie in Aaron Keller, Felix Klaus und natürlich auch den Mittelstürmer Futka Yagota in Szene setzen kann. Weil in diesem Spiel Julian Green und auch Dietz haben es gar nicht hinbekommen, konnten kaum offensive Akzente aus dem Mittelfeld heraussetzen. Also es war wirklich, es gab vier Angreifer, Yagota, Futka, Keller, Klaus und dann eigentlich sechs Verteidiger. Und da ging dann wirklich nichts nach vorne. Im Spiel nach vorne, wie gesagt, einige Fehler defensiv, sich dann auch unter Druck setzen lassen, gerade in der Anfangsphase, in der ersten Halbzeit von Dresden, selbst kaum Chancen kreiert. Also das war für mich schon ein absoluter Minusauftritt. Und ich warne nochmals, ich habe ein Herz für die Spielverein Greuther Fürth, aber wenn sie so weitermachen, wird es sehr, sehr schwierig. Also da muss Stefan Fürsten auf dem Transfermarkt nochmal handeln und einen richtigen Kreativ-Starspieler für Zweitliga-Verhältnisse fürs offensive Mittelfeld holen. Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt.
Samstagabend, Flutlichtspiel, Olympiastadion, Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04. Der Herbstmeister kehrt also auch aus der Winterpause zurück und möchte beim noch sehr ambitionierten Hertha BSC Berlin die Tabellenführung weiter ausbauen. Natürlich war die Frage, kann Schalke 04 mit dem Spielstil aus der Hinrunde, also defensiv kompakt stehen und damit langen, weiten Bällen schnell kontern, weiterhin so erfolgreich sein, wie sie es bisher getan haben? Und die Antwort ist eher nein. Ein ersatzgespecktes Hertha BSC Berlin, unter anderem ja Fabi Riese nur auf der Bank, Tjerk Ernst hat sich verletzt oder auch erkrankt abgemeldet, dafür Marius Gersbeck im Kasten, Toni Leistner immer noch oder gesperrt. Also da war die Innenverteidigung dann auch ein bisschen ramponiert. Am Ende Gekta, Martin Dardai in der IV und Hertha BSC Berlin, die waren trotzdem am Drücker, weil klar, Schalke stand defensiv stabil, aber im Laufe oder desto länger das Spiel ging, desto besser kam Hertha dann auch rein, hatten viel Ballbesitz, viel Spielkontrolle. Das ist ja das, was sie haben wollen. Das gibt ihnen Selbstbewusstsein. Haben dann ja mit dem Krattenmacher, mit dem Cousins auch einfach und auch mit dem Kenneth Eichhorn einfach diese Zocker, die dann aus ja, wenigen Möglichkeiten super viel kreieren können. Gerade in Hälfte 2 kamen super viele Bälle auf Loris Karius, Schalkes Keeper, zu, der unglaublich pariert hat. Also ohne ihn hätte Schalke das Spiel definitiv verloren. Ja, und die Schalke-Offensivbemühungen, da kam wirklich wenig, kaum Kreativität im Spiel nach vorne, obwohl mit Armin Younes ja so ein Kreativspiel auf dem Platz stand, aber der wurde gut bewacht von Seguin, dem Ex-Schalker, und Kenneth Eichhorn kam kaum zur Entfaltung. Die Mittelstürmer Karaman und Ziller wurden nicht richtig in Szene gesetzt, haben kaum Bälle bekommen, die sie dann ja auch brauchen für ihr Spiel.
kaum Tiefe im Spiel gehabt dieses Mal. Auch über die Außen, Valentovic auf der rechten Schiene und Vitali Becker, die beiden Eingewächse, hatten diesmal nicht so diesen Impact, den sie sonst eigentlich über weite Teile der Hinrunde hatten, waren dann auch viel defensiv gefordert. Und das zeigt für mich dann halt auch das Problem bei Schalke momentan. Es fehlt halt einer, so ein Verbindungsspieler, so eine Art Zehner, der hinter so einer Spitze agieren kann, der dann halt auch die Offensivleute wirklich füttern kann. Und da ist momentan bei Schalke halt niemand in Sicht. Amin Yunus könnte das sein, aber der ist halt immer noch nicht körperlich in absoluter Topform und bekommt halt aus dem Mittelfeld dann auch von seinen Nebenleuten kaum Unterstützung. Und dann bringt es halt nichts, wenn du zwar super Knipser hast, wie ein Karaman oder Musa Silla, wenn die aber nicht in die Szene gesetzt werden, wird es halt auch schwierig mit Offensivbemühungen. Jetzt soll Schalke 04 angeblich ja an Ex-Wolfsburger Edin Dzeko interessiert sein. Der spielt in der Serie A beim AC Florenz. Es soll bereits auch schon Gespräche gegeben haben mit Muslic und Dzekos Seite. Wäre natürlich trotz seiner 39 Jahre ein brutaler Transfer als Mittelstürmer. Weil das könnte eventuell auch das Problem lösen, wenn du mit Dzeko halt so einen wuchtigen Stürmer hast und dahinter dann mit einem Karaman und Silla, die so ein bisschen dann mehr aus der Tiefe kommen, zwei Jungs zu haben, die dann ja mit Tempo die verlängerten Bälle von einem Dzeko aufnehmen können und so dann mit ihrer Physis zu gefährlichen Aktionen kommen. Beziehungsweise wenn Kenan Karaman dann auch ein bisschen tiefer steht, kann er so also ein bisschen auch mehr eine Art Halbstürmer sein, weil das ist ja seine Paradedisziplin, um so einen großgewachsenen Mittelstürmer herumzuspielen und die Bälle, die er dann abgelegt bekommen, in Form von Abschlüssen zu verwerten. Also wenn Dzeko, der scheint ja auch noch in guter Form zu sein körperlich, trotz seiner 39 Jahre, kommen sollte, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Schalke-Offensivspiel wieder mehr Fahrt aufnimmt, auch weil dann endlich ein Abnehmer ist für hohe Flanken von Vitali Becker und Valentovic, die da nicht nur mit einem kurzen Pass- und Kombinationsspiel glänzen können, sondern halt auch mal Flanken schlagen können auf dann halt einen Dzeko, der dann halt entweder selber trifft oder den Ball irgendwie verlängert an den zweiten Pfosten, wo dann Karaman oder Silla stehen. Und das fehlt halt momentan noch, aber da ist Schalke 04 da dran. Es sind ja noch gut zwei Wochen in diesem Transferfenster. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und fürs Tor soll ja Kevin Müller kommen von Heidenheim, Laie bis Saisonende ohne Kaufoption als neue Nummer 2. Dafür geht Justin Hegerin ein halbes Jahr vor Vertragsende zum RC Anderlecht. Wäre natürlich ein super Deal, weil Kevin Müller hat in der zweiten Liga und in der Bundesliga schon gezeigt, dass er vor allen Dingen auf der Linie ein bockstarker Keeper ist. Sollte ich auch mit der Rolle als Nummer 2 bei Schalke dann anfreunden und hinter Loris Karius dann nochmal so eine starke Nummer 2 zu haben, damit ein brutales Torhüter-Duo zu haben, das ist natürlich schon Pfand im Aufstiegskampf. Und wie gesagt, Schalke, da braucht es jetzt offensiv nochmal wieder ein paar mehr Ideen, weil auch gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Sonntag, wenn du die einlädst, zu zocken, wenn die da so einen Skite haben und dann kaum Druck auf die eigene Defensive ausgeübt wird beim FCK, dann haben die auch Bock zu zocken, dann können die zocken, wenn die merken, da geht was. So, und da muss Schalke dann, wie gesagt, trotz ihrer guten Defensive aufpassen, dass der Druck auf den einen Kasten dann nicht zu groß wird. Hat man jetzt gegen Hertha gesehen, dann passieren halt zwischenzeitlich irgendwann dann auch mal zwangsläufig Fehler. Aber wenn du permanent unter Druck bist als Club, immer wieder die Angriffswellen auf dein Tor zukommen, dann hast du halt auch mal unkonzentriert als Verteidiger. Und das wurde in diesem Fall nur nicht bestraft, weil Loris Karius halt auch einen brutalen Tag hat, einen Sahnetag und alles gehalten hat. Aber Vorsicht ist geboten.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Darmstadt Talk, den Ligen Talk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und ja, was soll ich sagen? Der Start in die Rückrunde lief ja, sehr ereignisreich. Sagen wir es mal so, mit einem 3:3 gegen den VfL Bochum im Vonovia-Ruhr-Stadion. Und es war von beiden Mannschaften von Anfang an mit offenem Visier. Man hatte fast das Gefühl, da stehen nur Offensivkräfte auf dem Feld, eigentlich gar keine Abwehr. Denn schon nach knapp 30 Sekunden hätte Luka Marseiler für Darmstadt das 0:1 machen können. Aber ja, man sieht dem Jungen einfach an, dass er in dieser Saison einfach ja, das nötige Quäntchen Glück vielleicht fehlt. Denn er hat jetzt in, so viel kann ich spoilern, in 18 Spielen kein Tor gemacht und auch keine Vorlage gegeben. Und ja, das merkt man ihm vielleicht an, dann sucht er den Abschluss irgendwie hoch ins rechte Eck, versucht er den Ball dann reinzuschänzen. Er hätte nochmal querlegen können auf Horn, wie der da freigestanden hätte. Aber klar, dann kann man so einem Spieler natürlich auch sagen, er will irgendwann hier auch mal den Bann brechen mit seinem ersten Tor oder wenigstens der Vorlage, die er dann vielleicht gehabt hätte. Ja, so bleibt es dann erstmal beim 0:0. Aber Darmstadt bleibt die spielbestimmende Mannschaft und belohnt sich dann nach knapp 7 Minuten mit einem spieleröffnenden, gut gespielten Pass von Richter, sieht Hornby und spielt genau im richtigen Moment so, dass es kein Abseits ist. Hornby bleibt dann eiskalt und macht das 0:1 für Darmstadt, wo man meinen müsste, okay, Darmstadt war bisher die spielbestimmende Mannschaft mit der zweiten guten Aktion, dann auch die verdiente Führung. Allerdings hat man halt auch in den letzten Wochen vor der Winterpause gemerkt, dass Darmstadt offensiv wirklich, wirklich stark ist, defensiv aber immer wieder ja, mit sich selbst zu kämpfen hat. Und so ist dann auch das 1:1 passiert. Sergio Lopez, so sehr er sich in dieser Saison verbessert hat, umso ja, die defensive Schwächen hat der Junge dann immer noch, so auch beim 1:1. Im Zweikampf gegen Alpha Ruprecht stolpert er und anstatt dann noch hinterher zu laufen, versucht er da irgendwie beim Schiedsrichter zu diskutieren, einen Freistoß rauszuholen oder dann ein gepfiffenes Foulspiel an ihm. Ja, da sage ich wirklich, lauf einfach hinterher, der Schiedsrichter wird dann schon pfeifen, so bleibt er da liegen, unterstützt seine Mannschaft nicht und Schun kann dann noch gut halten, den Schuss von Alpha Ruprecht, aber den Nachschuss von Onyeka kann dann auch Magica, obwohl er auf der Linie ist, nicht mehr klären. So steht das dann 1:1. Und spätestens dann war auf beiden Seiten wirklich der Bann gebrochen. Und es ging wirklich rauf und runter. Also beide Mannschaften hatten wirklich Chancen in Hülle und Fülle. Und wiedermals ist es dann ein nicht wirklich gut gespielter Pass, ein Katastrophenpass, den dir ein erfahrener Spieler wie Marco Richter ihn so niemals spielen dürfte. Vom Gefühl von außen, von rechts außen, gefühlt von der Mittellinie, dann zurückgespielt zu Schuhen, zum Torhüter. Und da stehen dann natürlich erfahrene Bochumer, wie halt dann ein Hofmann, der das, wie ich das antizipiert, den Ball dann aufnimmt. Und diese, ja, man will schon fast sagen, mustergültige Vorlage von Richter dann verwertet. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann munter weiter. Dann gab es dann das 2:3 für Darmstadt nach einem wirklich starken Freistoß getreten von Pfeiffer auf eben Luka Marseiler, dem das Tor dann aber nicht gegönnt wurde, sondern es wurde dann als Eigentor von Morgalla gezählt. Aber danach drückte und presste Bochum im eigenen Stadion noch mehr, als sie es zuvor schon in der ganzen zweiten Halbzeit hatten. Und dann ist auch das 3:3 gefallen durch Marshall, ein Neuzugang beim VfL Bochum, wo man sagen muss, dass es sehr unglücklich fällt für Darmstadt, dadurch, dass die Flanke getreten von Pasler dann noch von eben Luca Pfeiffer abgefälscht wird, der eben noch das 2:3 aufgelegt hat. Ja, da die Flanke wäre wahrscheinlich vorbeigeflogen. Aber so geht sie genau dann zu Marshall, nachdem halt Pfeiffer abgefälscht hat. Ja, und dann gab es schlussendlich noch das 3:3, wo beide Mannschaften noch die Hoffnung hatten. Da traf dann Miyoshi noch das Aluminium und Vukotic köpft noch knapp vorbei. Also auch da noch in der Nachspielzeit 19:2 und 19:3. Beide Mannschaften mit offenem Visier. Sie wollten die 3 Punkte schlussendlich, muss man aber sagen, dass das Unentschieden schon gerechtfertigt ist. In der ersten Halbzeit war Darmstadt die spielbestimmende Mannschaft. Und im zweiten Durchgang dann Bochum dementsprechend dann wieder besser. Aber man muss wirklich sagen, Darmstadt muss lernen, dass ein Spiel schon 90 Minuten geht. Auch schon gegen Paderborn, wo man die erste Halbzeit klar dominiert hatte. Da ist man mit 2:0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gefühlt aufgehört, Fußball zu spielen, hat dann Paderborn wieder in das Spiel kommen lassen, wo es dann schlussendlich 2:2 war. Genau jetzt. Man hatte in der ersten Halbzeit Bochum eigentlich unter Kontrolle. Und dann hat man in der zweiten Halbzeit dann gefühlt wieder nur hinten gestanden. Und man weiß doch eigentlich um die Qualitäten eines VfL Bochum, gerade dann im eigenen Stadion. Naja. Er ist das zweite Mal unentschieden, man bleibt Tabellendritter, man hätte Tabellenzweiter werden können mit 1 Punkt an Schalke dran. Naja, 2 Punkten an Schalke dran. Jetzt heißt es, das nächste Heimspiel, das erste Heimspiel im Jahr 2026 gegen den ersten FC Nürnberg. Und ja, Nürnberg hat Elversberg 3:2 geschlagen, also das wird auch nicht gerade so einfach, aber da steht es zu Hause noch ungeschlagen. Allerdings muss da jetzt mal wieder ein Sieg her. Denn 3-mal unentschieden, ja, das ist dann natürlich auch schon langsam relativ viel. Dadurch, dass Darmstadt ja auch insgesamt die Mannschaft mit den meisten Unentschieden in der Liga ist. 7-mal schon unentschieden. Also ja, man lässt einfach dann auch zu viele Punkte liegen. Klar, holt man dann auch viele Punkte wieder nach Rückstand. Aber halt gegen Paderborn eigentlich 2:0 geführt, dann nur unentschieden jetzt.
Sonntagmittag. Kieler Förde, Holstein Kiel, SC Paderborn. Für den neutralen Fußballzuschauer hört es sich vielleicht nicht so sexy an, aber Bundesliga-Aufsteiger Kiel gegen einen der Aufstiegsaspiranten Paderborn, die seit Jahren herausragende Arbeit leisten und in Liga 2 zu absoluten Spitzengruppe gehören. Das hört sich dann schon wieder besser an. Deswegen ist das auch immer alles eine Frage der Perspektive, wie so ein Spiel dann auch vorgestellt wird. Ja, was hat das Spiel am Ende zu bieten? Auf jeden Fall ein eiskaltes Holstein Kiel haben es gut gemacht mit ihrer neuen Mittelfeldzentrale aus Jonas Meffert, der vom HSV zurück nach Kiel gekommen ist und dazu mit Tonu Tuhumcu auf der 8. ein Riesentalent von der TSG Hoffenheim, der aufgrund der hohen Konkurrenz bei der TSG nicht richtig zum Zug kam, aber als sehr vielversprechendes Talent gilt, hat bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt und soll als Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive fungieren. Hat das sehr gut gemacht im Mittelfeld, viel Struktur reingebracht in das Spiel, auch einige Angriffe initiiert und damit dann auch ja vor allen Dingen die zwei Mittelstürmer Steven Skripski und Phil Harris bedienen können. Paderborn in diesem Spiel für mich so ein bisschen ja passiv, sind nicht allzu gut aus der Winterpause rausgekommen. Wem gut gefallen hat, war vorne Steffen Tigges, viel gepresst, gefährlich gewesen. Da merkt man auch einfach, der Junge hat jetzt deutlich mehr Selbstbewusstsein, nach dem er beim 1. FC Köln in den vergangenen Jahren nicht so richtig gezündet hat. Aber Ralf Kettermann vertraut ihm als Kaltstürmer vorne, als Wandspieler, als Prellbock, der dann die langen Bälle auch verarbeiten soll, weiter und auch weiter zu leiten, als erster Pressingspieler auch. Also einsatzmäßige Steffen Tigges immer ganz vorne mit dabei. Aber wie gesagt, mir hat so diese Bindung zwischen Defensive und Offensive nicht gefallen, also respektive das Mittelfeld. Da kam für mich zu wenig. Mit Sebastian Klaas und Mika Bauer hat Kettermann ja eigentlich 2 Kreativspieler aufgestellt. Die haben es aber nicht so oft geschafft, ja, Bälle ins letzte Drittel zu buxieren. gerade auch über die Flügel, die eigentliche Stärke, über einen Laurin Kurder, Raphael Obermeier, Angriffe zu initiieren, das Spiel in die Breite zu bringen, den Gegner dann natürlich auch zu versuchen, auf eine Seite zu locken, dann ja mit ihren berühmt-berüchtigten Diagonalbällen auf die freie Seite für Gefahr zu sorgen. All das hat nicht funktioniert. Klar hat den Kielern dann auch so ein bisschen das 1-0 mit hineingespielt, als Phil Harris den Ball verlängert Richtung Tor und der kleine Steven Skripski den Ball per Kopf dann über die Linie drücken kann. Wenn du dann halt auch früh in Führung gehst als Holstein Kiel, ist für sie einfacher, denn sie haben trotzdem diese Qualität. Es fehlt halt die Konstanz bisher in der Saison, aber wenn sie die Leistung oder das Potenzial abrufen, dann sind sie auch trotzdem eines der besseren Teams in dieser Liga. Und dieses 1-0 hat ihnen auch deutlich das Bewusstsein gegeben. Man führt so ein bisschen auch diesen positiven Trend vor der Winterpause fort. Und dann gibt es halt auch mal so gebrauchte Tage für den SC Paderborn. Dann hat sich ja auch noch Calvin Brackelmann schwer verletzt. Ist ja nach einem Luftzeugkampf mit seinem Genick auf den Boden aufgeprallt, war bewusstlos, wurde der direkt auch ins Uniklinikum Kiel gebracht. Mittlerweile soll es ihm ja auch wohl besser gehen, aber das spätestens dann war das Spiel für Paderborn auch vorbei. Von den Fans kam dann halt auch nichts mehr. Beide Teams oder beide Fanlager haben so ein bisschen, ja, geschwiegen. Dann macht Kiel in Form von Lasse Rosenboom in Hälfte 2, Mitte zweiter Halbzeit das 2-0. Und dann war der Deckel auch einfach drauf, dann war das Spiel auch irgendwie ja tot vorbei. Kiel, wie gesagt, mit 3 wichtigen Punkten auf Rang 10. Und für Paderborn, die konnten halt die Fehler der Konkurrenz jetzt nicht ausnutzen und sich dann ja ganz nah an Schalke 04 rankuscheln und rutschen jetzt sogar oder bleiben auf Rang 4 in dieser Tabelle. Für Kiel ein sehr wichtiger Sieg und auch der Beweis dafür, im neuen Jahr werden die Karten neu gemischt. Dann sind wir bei der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Das klingt nicht nur nach Bundesliga, nein, auch stimmungstechnisch war es Bundesliga tauglich bzw. fähig. Beide Teams hegen ja Aufstiegsambitionen, die einen offensiv Hannover, die anderen vielleicht sogar ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Der 1. FC Kaiserslautern, offizielles Ziel Top 6. Aber wenn du oben bist als Verein, dann musst du auch das Ziel Aufstieg haben. Lautern hat ja auch die Bordmittel, haben eine super Truppe mit Skite, einer der Shootingstars der Hinrunde, Mika Haas auf der linken Schiene, ein Eigengewächs, der unglaublich viel Dampf über die Flügel gemacht, genauso wie der rechte Schienenspieler Jolie. Vorne, ja, Präzaien. Der Top-Torjäger, der Top-Transfer des FCK für mich trotzdem, trotz Gitte im Sommer. Was der für eine Präsenz vorne hat, ein richtiger Knipser einfach. Auch als wichtiger Wandspieler, der die Bälle dann ablegt für beispielsweise nachrückende Gitte oder Hanslik. Oder dann auch mal für einen Malern Ritter, der aus Reihe 2 abziehen kann. Insgesamt hat der SFC Kaiserslautern ist auch innerhalb der Hinrunde geschafft, wieder offensiv mehr Akzente zu setzen. Anfangs hat Lieberknecht ja sehr defensiv aufgestellt, war nicht ganz so mutig, auch im Hinspiel, trotz des engen Spielstands. Hannover hat 1-0 gewonnen. Hätten sie es höher gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Aber jetzt in diesem Rückspiel war es eine ausgeglichene Partie am Ende. Wie wir jetzt wissen, mit dem besseren Ausgang für Kaiserslautern lag auch an dieser unnötigen gelb-roten Karte von Hannovers Taibi, der ja erst das 1-0 durch Enzo Leopold vorbereitet, als er sich dann schön bis zur Grundlinie durchtankt und dann per Hacke auf Leopold im Rückraum spielt. Habe sich danach, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit 2 unnötige gelbe Karten geholt hat und so dann die Lauterer ins Spiel gebracht hat. Und deshalb war es aus meiner Sicht ein Sieg der Cleverness von Kaiserslautern, beziehungsweise man kann es natürlich auch negativ auslegen, die Dummheit von Hannover 96, dieses Spiel dann so aus der Hand zu geben. Das Phänomen hat man auch schon, oder habe ich schon in der ersten Halbzeit gesehen. Da ist Hannover 96 ja auch gut gestartet, hatten gerade in der Anfangsphase durch Pichler eine gute Kopfballmöglichkeit, der Ball dann knapp neben das Tor setzt. Ordentlich Druck, frühes Pressing. Aber dann, so nach gut 20 Minuten, hat Hannover 96 dann Lautern ins Spiel kommen lassen, wurde passiver. Lautern hatte dann halt seine Möglichkeiten. Und das ist halt so eine Mannschaft, wenn sie einmal angezündet ist, gerade vor heimischem Publikum, dann ist das wie so ein D-Zug, der auf dich zugerollt kommt. Dann entsteht diese Energie. Und so war es dann am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden zur Halbzeit. Beide hätten aber für mich treffen müssen. Also das 0:0 wurde diesem Spiel nicht ganz gerecht. In Hälfte 2 dann wieder das gewohnte Bild wie in Hälfte 1. Hannover 96, guter Start, machen dann, wie gesagt, durch Enzo Leopold das 1:0. Und dann ist aber etwas passiert, was aus Hannoveraner Sicht dann ja nicht passieren soll. Wie gesagt, erst kassierst du den Ausgleich durch Ivan Pretajen, der nach Flanke von Lukas Sierich trifft und damit bei seinem Comeback-Spiel auch direkt wieder einnetzt. Dann die gelb-rote Karte und am Ende in der Nachspielzeit kassierst du erst durch ein reingestochertes Tor von Zimischein. War viel Gewühl im Hannoveraner 16er und ihm kommt der Ball dann zu Zimischein, der dann vor Noel Neul eiskalt bleibt. Das 3:1 hat Hannover 96 halt alles nach vorne gesetzt. Selbst Keeper Neul war im gegnerischen 16er beim Eckball. Und dann halt konnte das Kite allein auf den Kasten zu, schiebt ihn dann ein. Am Ende 3:1 Sieg. Ein Tor zu hoch. Aber Thorsten Lieberknecht hat diesen Sieg in der Halbzeit eingewechselt. Hat zur Pause nämlich Semih Şahin gebracht. Und auch Ivan Pretajen für vorne. Dadurch das Spiel dann auch verändert. Vorne war eine großgewachsene Anspielstation. Vorher waren ja Neuzugang Bazet und Hanschlik da. Beide eher so beweglichere Stürmer, bisschen kleiner. Und Pretajen hat wirklich als wuchtiger Wandstürmer, der die langen Bälle dann auch mal verarbeiten kann und ablegen kann, wie ich es ja bereits am Anfang dieses Segments gesagt habe. Und so hat sich Kaiserslautern diesen Sieg erarbeitet, stehen jetzt auf Rang 5, haben die Hannoveraner überholt. Und bei Hannover 96 war ja einiges los in der Winterpause. Wie gesagt, dieses Spiel in Phasen war es gut. Am Ende fehlte aber, wie zwischenzeitlich in der Hinrunde, auch diese letzte Konsequenz und Cleverness. Obwohl sie ja jetzt an der Seitenlinie mit dem neuen Geschäftsführer Sport, Jörg Schmadtke, einen sehr erfahrenen Mann haben, die Hannover 96 ja in seinen erfolgreichsten Zeiten schon als Manager geführt hat. Die klugen Transfers damals, Abdelaue, Didier Yakunan, der da war, Mamdjouf, also allein nur diese Mittelstürmer, das waren mit die besten Zeiten von Hannover 96. Und er ist jetzt halt wieder da, ersetzt Markus Mann, den es ja zu RB Salzburg gezogen hat. Und ja, Jörg Schmadtke macht direkt weiter, wo Markus Mann im Sommer aufgehört hat, nämlich den Kader weiter umzukrempeln. Wieder einige Transfers getätigt, vor allem für die linke Offensivseite. Zwei neue Jungs, leihweise erstmal aus der Bundesliga geholt, mit Noah Weishaupt vom SC Freiburg, der auch schon beim SCF und beim FC St. Pauli in der Bundesliga in Phasen zumindest einen Stempel aufgedrückt hat. Super Dribbler, genauso wie Elias Saad, einer der Aufstiegshelden, damals bei St. Pauli gewesen. Auch in der vergangenen Bundesliga-Saison eine gute Rolle gespielt, als beim FC Augsburg, aber kaum zum Zug gekommen. Also da sind nochmal zwei richtige Tempo-Dribbler da, die, wie gesagt, eine gute Technik gepaart mit aber auch enormem Speed vereinen. Die hatte Yannick Rochelt eher nicht, also diesen Speed. Deshalb wurde er auch abgegeben, leihweise an Arminia Bielefeld. Das waren so die größten Transfers in Anführungsstrichen. Natürlich wurde er in der Kader noch ein bisschen verkleinert. Sterner, Jonas Sterner, der Rechtsverteidiger, wurde zu Dynamo Dresden verliehen. Ersatzkeeperwechsel soll jetzt bei Jan Regensburg Spielpraxis sammeln. Auch ein großes Talent, kommt aber an Noel Noll nicht vorbei. So, und das war für mich eine Transferphase, die auf jeden Fall bewiesen hat. Ja, Hannover 96, die wollen angreifen, die gehen nochmal ins Risiko. haben nochmal den Kader, auch vor allen Dingen in der Breite, gut verstärkt. Christian Titz hat jetzt eine enorme Auswahl an hochtalentierten Spielern. Wird natürlich auch die Frage sein, wie er das moderieren kann, wenn dann natürlich auch 15, 16 Spieler mit Startelf-Anspruch da sind, dann darf man, wie gesagt, 4 bis 5 nicht spielen können. Wird spannend zu sehen sein. Auf jeden Fall erstmal ein Dämpfer. Müssen in den kommenden Wochen jetzt auch auf Taibbi verzichten. Wird spannend zu sehen sein, wie Hannover 96 das regelt. Aber ich glaube, mit einem Jörg Schmadtke, einem so alten Hasen im Geschäft und auch Christian Titz, der schon eine Menge Erfahrung hat, jetzt mittlerweile gibt es da 2 Männer in Führungspositionen, die dann die Ruhe bewahren werden. Deswegen, klar, Rückrundstart vermasselt, aber kalmer, kalmer. Trommelwirbel, kommen wir zu Klein Racings Großer der Woche. Und das ist für mich Bachisch Attig vom 1. FC Magdeburg. Ja, unter Patrick Sander hat er sich enorm weiterentwickelt, beziehungsweise hat seine alte Form wiedergefunden als quirliger offensiver Mittelfeldspieler, der sowohl zentral zu finden ist im offensiven Mittelfeld, als auch auf dem linken Flügel oder auch mal um eine großgewachsene Spitze herum. Man merkt ihm an, dass er wieder diese Spielfreude hat, seitdem Magdeburg auch diesen Christian Titz Spielstil wieder mehr in den Fokus gerückt hat, wieder mehr Kombinationsspiel, Positionsrochaden. Das liegt ihm einfach. Es hat einfach so ein kleiner Zocker, der gerne den Ball am Fuß haben möchte. Vielleicht nicht so der allerstärkste Pressing-Spieler ist, aber mit dem Ball für die Zweitliga-Verhältnisse überragende Fähigkeiten besitzt. Und da haben es die Magdeburger wieder vermehrt geschafft, ja, diese spielerische Stärke auch wieder in ihr eigenes Spiel mit einzubringen, Bachisch Attigs Stärken wieder mehr in den Fokus zu rücken. Symptomatisch dafür auch das Spiel in Braunschweig. Attig hat von Anfang an das Spiel an sich gezogen, hat super viele Chancen auch kreiert und am Ende ein Tor, eine Vorlage, Man of the Match natürlich gewesen, am 13:0 Erfolg. Was auch bedeutet, ja, dass Attig ist so ein Spieler, der kreiert vielleicht nicht ultra viele Situationen innerhalb eines Matches, also ist jetzt nicht einer, der dauernd abzieht, aber wenn er abzieht, dann wird es gefährlich. Er hatte einen Abschluss im gegnerischen 16er, der aufs Tor ging, also einen Abschluss im gegnerischen 16er, der ging auch aufs Tor und der ging dann sogar ins Tor, also 100% Effizienzquote im gegnerischen 16er, was natürlich auch, die ganze Wahl ist natürlich auch, Braunschweig hat tief verteidigt und da ist es auch schwer in so einem engmaschigen Spielsystem mit Fünferkette und teilweise dann ja noch 3 zentralen Mittelfeldspielern davor bei Braunschweig, sich da durchzusetzen. Viele Beine, die dazwischen sind, im 16er kaum Platz, um abzuschließen. Da ist es schon wichtig, eine Lücke zu finden. Und das hat Bachisch Attig, wie gesagt, auch geschafft. Hat auch eine gute Passquote für den Offensivspieler. 37 von 44 Pässen an den Mann gebracht. Also 84% Passquote für den Offensivspieler, der auch mehr Hochrisikobälle spielt im letzten Drittel, um natürlich dann auch Gefahr zu erzeugen, um die Verteidiger auszuspielen. Für mich ein ultra starker Wert und Bachisch Attig ist für mich einer der Hauptgründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund, neben Cheftrainer Patrick Sander, dass der 1. FC Magdeburg wieder auf einem aufsteigenden Ast ist und in dieser Form ist er Gold wert und wird Magdeburg dann auch zum Klassenerhalt führen. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Loris Karius, der Torhüter vom FC Schalke 04. Loris Karius hat beim Samstagabend-Topspiel im Olympiastadion gezeigt, wiedermals gezeigt, muss man ja schon fast sagen, was er für ein wirklich starker Torhüter war und jetzt wieder ist bei Schalke. Fast im Alleingang sichert er seiner Mannschaft den Punktgewinn bei der Hertha, da Berlin oder die Hertha aus Berlin fast die ganze Zeit spielbestimmend war und immer wieder an Loris Karius wirklich starken Paraden verzweifelt sind. Er hatte eine gute Spielübersicht, wusste immer genau, wann er auf der Linie bleiben musste, wann er aus seinem Strafraum rauskommen musste oder halt das Tor dann den Winkel verkürzen musste. Das war wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Und mit diesen Leistungen sieht man halt auch, warum Schalke in dieser Saison mit die beste Defensive, wenn sogar die beste Defensive in der zweiten Liga hat. Unter anderem halt eben wegen Loris Karius und seinen Vorderleuten. Und mit diesen defensiven Leistungen, ja, würde ich sagen, ist Loris Karius definitiv der Mann des Spieltags.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Sören Storks, der Schiedsrichter der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld am Freitagabend 18.30 Uhr. War es wirklich ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Beide brauchten den Sieg, um sich vom Tabellenkeller ein bisschen zu entfernen. Schlussendlich konnte Düsseldorf das Spiel mit 1-0 für sich entscheiden, wodurch Düsseldorf jetzt über der Linie ist und Bielefeld auf den Relegationsplatz runtergefallen ist. Und Sören Storks, muss man sagen, hatte an diesem Spiel wirklich anfangs zu kämpfen, weil auch viel von den Fans dann natürlich erwartet wurde. Aber Sören Storks hat das sehr souverän gemacht. Er hat gezeigt, dass er ein sehr erfahrener Schiedsrichter ist. Und was es auch nicht häufig gibt, Sören Storks kam trotz der Brisanz in diesem Spiel komplett über die 90 Minuten ohne gelbe Karte aus. Also weder eine gelbe Karte noch für Düsseldorf, weder für Düsseldorf noch für Bielefeld. Also das ist wirklich eine Seltenheit im Fußball, dass es in einem Spiel komplett ohne gelbe Karte ausgeht. Und diese klare Linie hat er von Anfang bis Ende durchgezogen, hat dann eher darauf gesetzt, mit den Spielern zu diskutieren, ehe dann gleich die Karten zu zücken. Und man hat gesehen, dass das auch funktionieren kann, wenn du ordentlich und respektvoll mit den Spielern umgehst, sie Respekt vor dir haben, du aber auch vor den Spielern, kommst du halt auch mal ohne gelbe Karten aus. Und allein dafür muss man wirklich Sören Storks loben und zu Recht.
Dann sind wir bei den 11 Tornetzern des 18. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga. Angeordnet im 4-4-2-System. Fangen wir an im Tor. Loris Karius. Und ihn hätte der FC Schalke 04 bei Hertha BSC Berlin nicht diesen einen Punkt, dieses 0-0 mitgenommen, sondern mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Davor haben wir als Linksverteidiger Berkay Yılmaz vom 1. FC Nürnberg 2 Torvorlagen, muss ich nicht viel zu sagen. Die Innenverteidigung bilden Thomas Keller von Dynamo Dresden, kam vom 1. FC Heidenheim direkt als Abwehrchef etabliert und auch einen wichtigen Treffer für Dynamo erzielt. Daneben Luka Ziyech als Innenverteidiger, der defensiv gegen Hannover 96 einen guten Job machte und vorne auch mit einer Torvorlage glänzte. Und als Rechtsverteidiger bzw. rechter Mittelfeldspieler Farid Alfa Ruprecht eine Torvorlage, aber vor allen Dingen auf dem rechten Flügel für die Bochumer ziemlich viel Action gegen Darmstadt 98 gemacht. Dann auf der Sechserposition Enzo Leopold von Hannover 96, die ordnende Hand bei den Niedersachsen, ein Treffer selbst erzielt. Ja, wurde unglaublich oft gesucht, super Passquoten und einfach ein richtiger Leader und Anführer. Auf den Halbpositionen im Mittelfeld dann Shemi Şahin vom 1. FC Kaiserslautern ein Tor selbst erzielt, eine Vorlage. Und Marvin Wanicek vom Karlsruhe SC spät bei Preußen Münster mit einem direkt verwandten Freischuss und einem Elfmeter dafür gesorgt, dass der KSC endlich mal wieder 3 Punkte einfährt. Ein wahrer Kapitän, ein wahrer Führungsspieler. Und dann haben wir auf der 10er-Position Barisch Artig vom 1. FC Magdeburg beim 3:0-Sieg der Magdeburger einen Treffer selbst erzielt und eine Torvorlage in Braunschweig gegeben und auch sonst ein richtiger Aktivposten. Und vorne haben wir das Nürnberger Eigengewächs Skobel, der direkt mit dem Doppelpack den Sieg gegen die SV Elversberg für die Klubberer klargemacht hat. Und Ivan Pretain daneben, ein Tor, eine Vorlage. Nach langer Verletzung hat er bewiesen, wie wichtig er für den 1. FC Kaiserslautern ist. Und damit ist das die Top 11 des 18. Spieltags, unsere 11 Tornetzer. Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Woche wieder Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Klein-Riesing eingeschaltet habt. Natürlich würde mich euer Feedback sehr freuen. Wie hat es euch gefallen? Und natürlich, mich interessiert auch mal, welcher Fan seid ihr? Also von welchem Club? Wen unterstützt ihr? Und natürlich auch, was können wir noch verbessern? Was habt ihr vielleicht noch für Anregungen? Und ja, da schauen wir gerne rein. Und wenn ihr natürlich auch mal gegrüßt werden wollt im Podcast oder so, kein Problem. Schickt uns auch gerne mal eine DM bei Instagram. Wie gesagt, alles auch in den Shownotes verlinkt. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne sportliche Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder, wenn wir bereits den 19. Spieltag in Liga Nr. 2 analysieren wollen. Also, ciao, tschüss, euer Jan Kleinriesing.